Die Sitzung. Autorisiert vom Amtsinspektor. Sitzung ist eröffnet. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Erster Punkt natürlich wie üblich die Anwesenheit. Anwesend heute wieder Sitzungsleiter Kampmann. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag. Ebenfalls anwesend Sitzungsleiter Koppenburg.
Schönen guten Tag. Und heute anwesend neu als zusätzlicher Sitzungsleiter für Recherchen und Archiv.
DeepSeek V3.
Genau, wir haben uns überlegt, wir probieren da mal ein bisschen rum, wo wir uns unsere Schöffen so herholen. Mhm. Und jetzt in dem Fall DeepSeek.
Ja, da muss man auch rotieren, um unabhängig zu bleiben, denke ich. Das ist,
genau. Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute Wurzeln schlagen und irgendwie, Beziehungen aufbauen und deswegen ihre Entscheidungen darauf irgendwie davon beeinflussen lassen. Genau. Damit wäre die Anwesenheit abgeschlossen.
Sehr gut.
Wir gehen über zum nächsten Sitzungspunkt, das wären die Befindlichkeiten.
Ja, der Sommer ist da und wenn ich heute aus dem Fenster gucke, auch schon wieder weg. Aber es war über 30 Grad, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Jetzt ist es schwül und nass, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Ich glaube generell, das mit den Temperaturen müssten wir vielleicht auch mal erörtern, das macht irgendwie auch keinen Sinn.
Ja. Ist auch, glaube ich, also hier selbes Thema in Peking.
Und auch Temperaturen.
Ist eigentlich das Wetter auch Temperaturen und auch, also so wie in Deutschland, also wirklich auch einfach verschiedene Arten von Temperaturen. Und
auch mit auch, so Zahlen,
das Schlimme
ne?
ist, dass die, ja, und auch, also immer auch so ein bisschen so ein Wechselspiel der Temperaturen. Und das ist jetzt auch, aber jetzt momentan halt wieder diese typischen Temperaturen. Genau.
Gibt es auch gefühlte Temperaturen bei euch oder ist das so ein europäisches Ding?
Also nee, die Chinesen sind ja nicht so für Gefühle.
Okay. Ja, nee, sonst?
Genau. Also Befindlichkeiten würde ich sagen, eigentlich seit der letzten Folge ist eigentlich, glaube ich, im Leben von Sitzungsleiter Kampmann und in meinem Leben jetzt nichts signifikant Erwähnenswertes passiert, oder?
Nee, also eventuell kann es halt sein, dass ihr die Tastatur jetzt gleich beim Tippen ein bisschen mehr hört, weil ich das Audio-Setup ein bisschen geändert habe.
Ja, aber genau.
Das ist halt so.
Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Befindlichkeiten damit abgeschlossen und wir gehen über zu Sitzungspunkt Nummer 3, den Vorurteilen. Angeklagt, Unsinn zu sein, sind Kinderwagen. Wir klären den Sachverhalt. Kinderwagen sind kleine Schiebewagen, meist mit 4 Rädern, die es erlauben, ein Kind abzulegen und damit vor sich herzuziehen. Eine Hilfe für die Eltern, dass sie die Kinder nicht die ganze Zeit tragen müssen. Zur Geschichte der Kinderwagen. Die ersten Kinderwagen wurden im Mittelalter erfunden. Das waren damals noch kleine Schubkarren. Mittlerweile, also Schubkarren benutzt man immer noch, aber man hat die Kinder dann gegen Dreck ausgetauscht. Dann entwickelte sich der Kinderwagen, wie wir ihn heute kennen, so ein bisschen aus dem Stubenwagen mit 4 Rädern. Und dann so im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde es dann normal, Spaziergänge mit Kindern zu machen. Das war dann teilweise bevor, teilweise nachdem man sie mit Opium ruhig gestellt hat. Mhm. In den 50er Jahren haben die Kinderwagen starken Designschub erfahren. Da wurden sie sehr vom Autobau beeinflusst und deswegen kann man heute noch 50er Jahre Kinderwagen sehen. Die haben Kotflügel, Glanzstreifen und Hochglanzfelgen und frisierte Auspuffe. Heute gibt es, wie man das kennt, es gibt den klassischen Kinderwagen mit Korb, es gibt Sportwagen, Jogger, Buggy, Spezialwagen, bis zu 4 Sitze und sogar Krippenwagen mit 6 oder 10 Sitzen, die in der DDR erfunden wurden. Und natürlich extrem viele unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Wenn man googelt, was sind die besten Kinderwagen im Markt, dann kriegt man als Modelle gesagt, der Thule Sleek, Kinderkraft Prime 2, Easy Walker Harvey 5, UPPA Baby Vista V3 oder den Lockheed Martin V46 Velociraptor. Das sind so die typischen Marktführer. Zu den Argumenten der Verteidigung, also den Vorteilen der Kinderwagen, wird gezählt, sie erleichtern einem das Leben, nehmen einem Rückenprobleme weg und so weiter. Sie haben viele Funktionen, Konfigurations- und Individualisierungsmöglichkeiten. Das heißt, man kann sich damit auch individuell und kreativ zum Ausdruck bringen. Gegen die Vorwürfe der Hochpreisigkeit gibt die Verteidigung dann an, das ist natürlich klar, die sind schon oft teuer, aber sie sind dann ja auch irgendwo eine Investition in die Sicherheit. Und das ist halt dann wieder, ne, also gerade bei dem Lockheed Martin F-46 Velociraptor ganz wichtig, weil der kommt dann halt mit Geschützturm und Gegenmaßnahmenwerfer und so. Und viele andere Kinderwagen sind ja ähnlich gebaut wie Panzer. Das heißt, da kann eigentlich in so einem Aufprall mit einem Auto eigentlich nichts passieren. Die Nachteile, also die Argumente, die die Anklage vorgebracht hat, sind, die sind zu teuer. Und sie machen das Leben zu leicht. Ja, also der Kinderwagen ist quasi so eine Art billige Abkürzung. Und da wird man das Baby mal eben los und im Wagen schläft es schon ein. Und ich kann als Mutter oder Vater meine Aufmerksamkeit irgendwo anders hinlegen. Und als drittes Argument, die Kinderwagen sind zu konfigurierbar und haben zu viele Optionen. Das heißt, der Kauf wird dann dadurch sehr komplex, man braucht sehr viel Recherche. Und es gibt einfach Unmengen wechselbarer Stoffe und Designs und die fördern eher sowas wie Eitelkeit und Inkonsequenz. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Kinderwagen ein bisschen den Nachteil haben, laut der Anklage, dass sie Menschen ja auch konditionieren. Das heißt, erwachsene Menschen stehen dann, wenn sie sich im Netto oder im Edeka verquatscht haben, übrigens danke an dieser Stelle an Netto oder Edeka als unseren Sponsoren für den heutigen Tag, dass man, wenn man sich halt im Netto oder Edeka verquatscht hat, dass man da so grenzdebil den Einkaufswagen auch vor und zurück schiebt.
Mhm. Genau. Auch wenn kein Kind drin ist, nennt man dann Hospitalismus.
Genau. Zum Fazit, was auffällt an den Argumenten, die vorgebracht wurden, ist, es sind die gleichen Argumente. Das heißt, wir hier bei der Sitzung mussten halt jetzt weniger abwägen, wer hat die stärkeren Argumente, sondern was wiegt stärker? Ist es der Nutzen, den der Kinderwagen bringt, oder ist es der gesellschaftliche Verfall, mit dem man sich quasi die Erleichterungen erkauft? Und wir sind der Meinung, Kinderwagen sind ein Zeichen von unserer gesellschaftlichen Schwäche in vielen Hinsichten. Zum einen zeigt das, wie wenig wir überhaupt noch physisch in der Lage sind, Kinder zu tragen. Ja, 3 Kilo, 4 Kilo, 5 Kilo, 6 Kilo, wir schaffen das gar nicht mehr. Als gesamte Gesellschaft, Väter wie Mütter, brechen zusammen unter dem Gewicht von einem Säugling. Und wie wollen wir unsere Kinder überhaupt zur Höchstleistung bringen, wenn wir ja schon selber dazu gar nicht mehr in der Lage sind und wir ihnen das ja schon im Kindesalter eigentlich demonstrieren, dass wir selber gar nichts hochheben können. Wie sollen unsere Kinder dann Gewichtheber werden, ja? Oder wie wollen wir einem Kind, das irgendwie keinen Bock mehr auf Klavier hat, mit 12 oder so, dann sagen, nee, du musst das durchziehen, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns für eine Farbe zu entscheiden beim Kinderwagen, sondern noch die unterschiedlichen Bezüge dazu kaufen. Deswegen geht das Urteil: Kinderwagen sind Unsinn. Das Urteil ist rechtskräftig, unremonstrabel und er geht im Namen der wieder erstarkenden Gesellschaft.
Wow. Sehr beeindruckende, lange, aber logisch argumentative Kette, gegen die niemand wohl etwas sagen kann. Vielen Dank, Herr Sitzungsleiter Koppenburg.
Gerne, ich habe für Schokolade gegessen. Ja.
Okay, gut, dann werde ich gleich mal weitermachen. Das zweite Vorurteil an meiner Stelle ist: angeklagt, Unsinn zu sein, ist Kindermusik. Zum Sachverhalt, es geht hier nicht um von Kindern gemachte Musik, sondern speziell für Kinder gemachte Musik mit dem Ziel der Kinderbespaßung, Unterhaltung, Ablenkung, Einschläferung oder weiterem. Insbesondere ist die Ausprägung einer zunehmenden Industrialisierung hier anzuprangern. Man kennt natürlich historisch gesehen die klassischen Hoppe, Hoppe, Reiter, Lieder, die, sag ich mal, von Generation zu Generation unterm Apfelbaum weitergegeben wurden, so ein bisschen auch als soziales Bindungsglied. Das sind schöne Traditionen, die durchaus ihren Sinn haben. Aber um die soll es nicht gehen, sondern die Degenerierung dessen, was in den letzten mindestens 10 Jahren stattgefunden hat. Heutzutage gibt es sehr viele Plattformen, auch zur Verteilung, Vertrieb von Musik, möglichst mit Ziel auf Skalierung und Verkauf. Was heißt das? Geht man mal auf die üblichen Plattformen, Spotify, YouTube, such sie aus. Du findest 100 Millionen Varianten von jedem Lied. Alle klauen sich die gleichen traditionellen Sachen und spielen sie nochmal nach. Wofür sorgt das? Es gibt Millionen und Abermillionen von Klicks, unglaublich viele verdummende Videos dazu, schlechte Aufnahmen, die dennoch Millionen Klickzahlen haben. ob die Eltern nicht in der Lage sind, andere Musik aufzulegen oder selber zu singen, ich weiß es nicht. Auszunennen sind hier natürlich so Leute wie im deutschen Sprachraum, insbesondere Simone Sommerland, die praktisch bei Spotify quasi immer die Top 1 für die besten 100 Kinderlieder, die man so kennt. Die hat sie alle mehrfach aufgenommen, teilweise alleine, teilweise mit Partnern. Aber die ist wirklich inzwischen millionenschwer und macht deutschlandweit Konzerte. Das konnte sich natürlich eine, Helene Fischer, nicht gefallen lassen, weswegen sie letztes Jahr auch ein Kinderalbum aufgenommen hat. Und You Don't Say mit einfach exakt den gleichen Liedern. Ne? Und das sind halt Cover von so traditionellen Dingern, etwas moderneren Kinderliedern, wie so, also traditionelle Lieder wie so Aramsamsam, sowas wie Chuchua oder solche Dinger, aber natürlich auch so Rolf Zuckowski-Dinger drauf. Helenes Version alleine ist natürlich, naja, etwas ganz anderes. Sowas ist nicht so speziell für den deutschen Sprachraum, in anderen Sprachraum gibt es das natürlich auch, aber gerade diese Industrie ist einfach anwidernd. Aber auch da ist klar, Helene Fischer hin oder her, das Ende naht, denn wir haben ja AI. Wenn man bei YouTube nach Kindern Musik angeht, bekommt man inzwischen sehr viel AI-generierte, nicht nur von den Videos, aber auch inhaltlich übergespült. Ich bin noch nicht sicher, ob das soweit ist, dass diese ganzen Sachen komplett erzeugt sind, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass da Texte irgendwie schlecht dreimal übersetzt worden sind, weil die computergenerierten Stimmen, die dann irgendwie debile Texte sind, die sich nicht mehr reimen, während lustige kleine Frösche im Hintergrund die Köpfe hin und her bewegen, führen einfach nur zur Verdummung der nächsten Generation, die aus meiner Sicht sowieso nicht mehr aufzuhalten ist, aber dennoch Kindermusik in diesem Kontext einen Beitrag dazu trägt. Und in diesem Sinne ist Kindermusik in der oben genannten Definition als Unsinn zu deklarieren. Auch hier ist das Vorurteil wie immer rechtskräftig und nicht remonstrabel.
Genau, und er geht im Namen der wiedererstarkenden Gesellschaft.
Selbstverständlich.
Wir merken schon, also auch jetzt, Sie als Zuhörer merken wahrscheinlich auch schon, es steht nicht gut um unsere Gesellschaft, ne? Also es ist, wir reden von Verdummung und Verweichlichung einfach und dem muss man natürlich begegnen. Wir gehen zum ersten Hauptthema des Tages. Mhm. Angeklagt, Unsinn zu sein, sind Online-Babyberatungs-Social-Media-Kanäle. Verhandlung ist eröffnet, wir klären den Sachverhalt. Also zuerst mal müssen wir jetzt diskutieren, wovon reden wir genau? Also ich glaube, ein zentraler Punkt ist, also wir reden hauptsächlich von Sachen, die im Internet passieren, also jetzt nicht von Kinderärzten, die Wissen vermitteln oder Hebammen, es sei denn, sie sind...
Oder Omas.
Sie zeigen sich online, dann sind sie reif.
Ja, also auch hier wieder das Ausrollen in einen breiten Markt.
Genau, also ich glaube... erstmal natürlich der Sinn davon ist, Wissen zu vermitteln. Zum Beispiel einfach, also so Sachen, die man vielleicht als Eltern nicht unbedingt weiß. Wie klopft man dem Kind richtig auf den Rücken, dass das Bäuerchen kommt? Und die richtige Antwort ist, man klopft feste, beziehungsweise nicht feste, je nachdem, welches YouTube-Video man gerade geguckt hat. Das eine sind ja so YouTube-Videos, generell so Social Media. Und dann gibt es ja noch die klassischen Foren auch, die man online auch findet.
Mhm. Gibt es die noch?
Ja.
Forum, so gutefrage.net.
Gibt's auf jeden Fall. Das würde mich mal interessieren, was sagt denn zum Beispiel DeepSeek? Wie bringt man ein Kind dazu, ein Bäuerchen zu machen?
Ich frage mal. Wie bekommt man ein Kind? Das ist natürlich jetzt auch wieder genau die Sache, was passiert. Social Media wird halt aussterben und durch personale Assistenz ersetzt. Mhm. Die dann halt trainiert ist auf den Social-Media-Kanälen, die wir bis heute gemacht haben. Die Gefahr, dass da das Wissen irgendwann leer läuft, ist sicherlich auch ganz groß. Egal. Also, DeepSeek sagt, natürlich, hier sind einige freudige Tipps. Aufrechthalten, sanftes Klopfen, Sitzposition, Bewegung, Pausen beim Füttern, Bauchlage. Zu jedem gibt es dann immer noch einen Satz, aber so viel Zeit habe ich nicht.
Ja, das war jetzt nicht so schlecht. Da kann man DeepSeek schon mal einen Punkt geben.
Also
da bin ich nicht sicher, ob das bei Chad Andrews auch so das...
Das weiß ich auch nicht. Gut, aber es soll ja nicht darum gehen. Die Frage ist halt eigentlich so, ist auch das mit den... Diese Social Media ist ja so, ne, du erzählst mir, ich baue eine persönliche Ebene zu dir auf, du zeigst mir, wie deine 7 Kinder im Hintergrund laufen und wie ich als Supermom das Geschäft im Griff habe.
Ja.
Deswegen vertraust du mir. Ich beweise dir, dass meine Kinder nicht tot sind. Vertrau mir, ich gebe dir Wissen, dass deine Kinder auch nicht sterben.
Ja.
So ist man runter. Oder wie ein Bekannter von mir gesagt hat, immer das Wichtigste ist, bei den gerade kleinen Kindern ist, man muss sie am Kacken halten.
Ja. Aber
wenn oben, dann ist da oben was reingekommen und es kommt unten auch was raus.
Ja. Das ist schon mal dann gut.
90% der Probleme sind gelöst.
Ja. Genau. Aber das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Also das ist, wenn man das nur so sagt, ne, und dann, ja, das ist dann das Ende meines Kanals. Das ist jetzt erstmal für die ersten paar Wochen eigentlich alles. So, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Genau, es vermarktet sich halt nicht so gut. Ja. Ne? Stattdessen liebt man lieber Tipps, dass man den Kindern möglichst früh Chinesisch beibringt, zum Beispiel.
Hm. Ja, sowas würde mir auch nie einfallen. Ich finde immer, das ist so, was man da viel sieht. Also komischerweise die ich jetzt in der so ganz theoretischen Recherche jetzt durchgeguckt habe, sind halt wahnsinnig viele davon einfach Australierinnen.
Okay.
Keine Ahnung warum, aber irgendwie eigentlich fast alle Videos, die ich da so gesehen habe, sind von Australierinnen. Und da ist es eigentlich auch, ich glaube fast, es gibt mittlerweile so eine Art von, das ist so ein Standard eigentlich, ne? Da ist immer, das ist eine ganz private Wohnung, das ist auch nicht so eine Praxis, das hat jemand dann, das ist schon immer ganz wichtig, dass es zu Hause gemacht ist. Man wundert sich dann ja doch, wenn man die Videos sieht, diese Kinder sind immer so wahnsinnig friedlich. Da sind sehr oft auch gar keine Kinder zu sehen, weil ich glaube, das ist tatsächlich so, ist es gar nicht so einfach, auch mit den Kindern sowas zu drehen, weil man will ja nicht, dass die Kinder weinen, wenn man zeigt, wie man die Beine hochwirft, damit sie pupsen oder so. Man will ja, dass die pupsen, aber nicht, dass sie weinen.
Ja.
Und da ist halt wieder so ein bisschen, da ist man wieder so ein bisschen bei der AI-Frage, okay, wie viele Versuche hat es dafür gebraucht, bis das Ergebnis dabei rausgekommen ist.
Genau.
Und ich glaube, ein wichtiges Thema dabei ist natürlich auch immer der Enthusiasmus. Wahnsinnig enthusiastisch vorzutragen, glaube ich, ist dann auch ganz oft ganz wichtig.
Ich glaube, der Enthusiasmus ist natürlich hochgespielt, hochgejatzt, damit das auch gut rüberkommt. Weil das der Inhalt ist bei diesen Social Media insgesamt sowieso relativ egal. Der Inhalt ist, weswegen man kommt, warum man bleibt, ist die Show. Und deswegen Enthusiasmus gleich Show, in meinem Sinne. Und ich glaube auch, das Wissen gibt es überall. Und wenn ich dann, ob es jetzt eine australische Bubble ist oder eine deutsche Mambi-Bubble, die es auf Instagram hier wohl auch gibt, habe ich mir sagen lassen.
Mhm. Von wem?
Von meiner Mutter natürlich.
Ah ja, die auch jetzt in den Social Media für...
genau, Kindererziehung hört ja nicht auf.
Ja.
Wenn man so wie ich schon über 25 ist.
Ja, stimmt.
Meine These ist, ich habe dann 10 Leute, denen ich folge oder sowas und die sagen letztendlich inhaltlich sowieso fast alle das Gleiche.
Mhm.
Aber ich höre es immer wieder, das ist eigentlich eine Art der Selbstbestärkung.
Mhm.
Und so hat es ja auch früher im Dorf funktioniert, wenn die eine Oma und die Oma von nebenan das auch gesagt hat, dann war das wohl das Richtige.
Ja.
Und Wissen hin und her, wir haben ja, was dieses ganze Experiment Social Media ja zeigt, ist, das ist nicht die Wahrheit, bei den Menschen verfängt, sondern das, was man öfter sagt, hat mehr Gewicht.
Ja, genau. Das,
und nicht das, was wirklich...
Man passt sich so an, ne? Also das ist so ein, da ist immer so ein Prozess von... Da entwickelt sich dann so ein Standardwissen. Und das kann aber auch alles Mögliche sein. Das ist nicht unbedingt so super erprobt, sondern es ist halt einfach, ja.
Jetzt kann man das Argument natürlich rumdrehen und sagen, es ist gut, wenn viele Social-Media-Risten das genauso machen und die richtigen Sachen vertreten, damit die richtige Meinung auch sich durchsetzt. Also die tun eigentlich einen Community-Dienst.
Ja.
Es ist halt so ein bisschen wie auf die Straße gehen und zu demonstrieren. So, die Meinung ist halt auch da, wenn es 10 Leute machen. Aber wenn es 10.000 Leute machen, hat es halt mehr Gewicht.
Ja. Ich finde ja auch irgendwie, dass die natürlich sich so ein bisschen gegenseitig das Wasser abgraben. Ich glaube ja, dass auch diese Community, diese Wissen-Community wäre natürlich stärker, wenn man jetzt anstatt irgendwie 25 Millionen, was weiß ich, wie viele es gibt, so einzelne kleine Mütter aus Australien hätte, die alle in ihrer Wohnung jede Mal 10, 15 Videos zum Thema Kind zum Pupsen bringen oder Windel wechseln drehen. Wenn man da mal so ein Medienimperium mit richtig Reichweite hätte, ja, wo alle gucken. Ja, eine Person, also wie jetzt zum Beispiel, wie hieß sie noch? Simone Sommerfeld.
Land.
Ja, wo man mal das so konzentriert, dass man, weil dann, dann hat es wirklich Schlagkraft. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl...
Aber wie willst du das machen? So staatliches Fernsehen und es gibt ja noch die eine Übermutti, die da
Eingriff,
quasi diktiert?
Ganz klar.
Okay.
Von Staat. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Aufgabe für den Deep State.
Ja.
Dass die da so eingreifen und einfach die anderen so ein bisschen verschwinden lassen oder so. Ich meine, YouTube hat ja auch da einfach viele Möglichkeiten. Ne? YouTube kann ja auch einzelne YouTuber halt auch sehr hochpushen. Und ich finde, da sind dann diese Betreiber von den Social Media Sites, sind so ein bisschen in der Verantwortung, da die kleineren auch wirklich zu plätten, damit die größeren mehr Gewicht haben.
Also zum einen habe ich gerade ganz kurz DeepSeek mal gefragt, ob er auch Kontakte zum Deep State hat.
Ja.
Liegt ja nah.
Und?
Er sagt, er hat keine persönlichen Kontakte einschließlich des sogenannten Deep State. Also klarer kann man dem Ganzen eigentlich nicht zustimmen. Das andere ist, ich glaube, es gibt ja schon, das habe ich irgendwo im anderen Zusammenhang mit so Werbetreibenden halt mal gehört, dass halt so dieses, ich zahle jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Euro für eine Werbeschalte und 1 Million Leute gucken das im linearen Fernsehen. Mhm. Da kann ich doch lieber 100 Euro 100 YouTubern geben, die das jeweils, warte mal, jetzt muss ich kurz rechnen, 10.000 Leuten vermitteln, dann kommt das aufs Gleiche raus.
Mhm.
Aber du hast eine persönlichere Ebene, das heißt, die Medienausstrahlung ist höher.
Also, das Video bleibt ja auch länger da.
Oder? Genau, also hast meine, ja
wenn du
einen
Spot
Content
machst, der läuft dann mal 30 Sekunden, dann haben das 1 Million Leute mal 30 Sekunden gesehen.
Genau, aber es gibt da so einen Sweet Spot, wo das quasi für den, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Milupa oder was weiß ich, jemand, der irgendwas kann, ist.
Danke übrigens an Milupa für das Sponsoring.
Genau. Oh, Entschuldigung, nee, natürlich unsere, also Edeka oder Netto. Also wenn die das halt raustreiben wollen, ist das halt, glaube ich, für die günstiger. Die Kunden haben eine persönlichere Aufwärmung und die einen bauen noch ihre Marke auf.
Ja.
Und ich glaube, wenn das jetzt jeder Haushalt macht, dann verstrahlt sich das natürlich, dann verfängt sich das nicht mehr. Aber es gibt so eine, glaube ich, so eine Mittelmasse, wo man sagt, so Log N aus Wurzel 2 von Anzahl an Menschheit. So die Größe, so Formel für
Kindervideos.
Ich muss weg.
Ja, genau. Ich bin ja auch der Meinung, eigentlich so, ich sag jetzt mal, wir kämpfen ja nicht nur für das Recht, sondern wir kämpfen ja auch ein bisschen für die Kunst. Und ich finde halt, mein Problem bei den Kinderkanälen, oder das sind ja keine Kinderkanäle, bei diesen, es sind ja eher Mütterkanäle oder Väterkanäle, ja, also Kindererziehungs- oder Kinder, so, ne, also ja. Mein Problem bei denen ist, die sind eigentlich alle gleich. Es hat sich da so, ne, in so einer Wohnung, dann, ne, also eine Blume im Hintergrund und Video und bla, und dann zeigt man, hat man so eine Yogamatte in der Ecke, wo man das dann zeigen kann und schöner Holzboden und so sehen die eigentlich alle aus. Und die Leute tragen das auch alle irgendwie so ein bisschen gleich vor. Und ich finde ja eigentlich, wenn man da rausstechen möchte, müsste man eigentlich mal was anderes machen. Also ich würde vorschlagen, jetzt so aus Sicht der Sitzung, einfach für die kreative Freiheit und für die Vielfalt auch einfach, mal so einen YouTube-Kanal zu machen, wo man einfach mal sich ein bisschen auf die negativen Sachen konzentriert und einfach mal das alles ganz, ganz negativ auch vorträgt. Also einfach mal, ja, also einfach auch mal highlightet die schlechten Aspekte, also wie viel Müll so ein Kind einfach macht oder wie die teuren antiken Möbel an Wert verlieren, wenn da mit Filzstiften drauf gekritzelt wird und so. Ja, einfach mal die Gegenseite auch mal sehen. Und dafür zum Beispiel wären sowas vielleicht wie die Öffentlich-Rechtlichen mal dann gut. Weil das ist ja schon auch ein bisschen deren Auftrag, einfach auch eine Meinungsvielfalt herzustellen. Und jetzt ist YouTube ja ganz voll mit so ganz Pro-Baby-Kram. Und Mutter sein und Papa sein ist ganz toll. Und ich finde, da sind jetzt eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen, die müssten jetzt eigentlich so eine Sendung machen, in der die das einfach mal richtig in die Pfanne hauen. Einfach, dass man die Gegenseite auch mal präsentiert bekommt.
Du meinst jetzt die Gegenseite zum Bäuerchen machen oder die Gegenseite zum Kinder haben?
Nee, ich meine jetzt eher so, es geht ja nicht um Inhalt, es geht ja um Haltung. Und die Haltung ist ja immer positiv.
Aber Haltung kommt von Inhalt.
Das stimmt nicht. Das kann nicht sein.
Andersrum? Das ist doch irgendein Zusammenhang, muss es doch geben. Ja.
Was machen wir mit klassischen Foren, wo Mütter, die keine Ahnung haben, reinschreiben und Mütter, die keine Ahnung haben, antworten?
Ja, ich meine, prinzipiell ist ja das Problem, du hast ja Leute, du weißt ja nicht, ob die eine Ahnung haben. So. Ja. In Foren, da versteckst.
Du weißt ja auch gar nicht, ob die überhaupt Eltern sind.
Ob das überhaupt Menschen sind.
Das auch? Ja, mittlerweile ist das auch wieder ein Problem.
Ich sag mal so, ne? Dahinter kannst du dich halt in der Anonymität verstecken oder irgendeinen Vorname, ich weiß es nicht, Tiger Lily 84 rät dir dazu, weiß ich nicht.
Genau.
Das ist ja nichts, ja, ne?
Du brauchst nicht zum Arzt.
Genau. Das hast du bei Rechtsforen halt auch immer, ne? Ja. Aber halt generell. Bei diesen, also da, wo du wirklich ein Name bist, das hast du in Foren ja zum Teil, aber wenn du Social Media machst, da geht es ja immer um deine Person. Das heißt, da bist du ja dann auch direkt angreifbar, ne? Mhm. Und ja, da ist natürlich dann diese Problematik, dass du eigentlich nicht Schwachsinn erzählen darfst.
Ja.
Deswegen gibt es ja auch diese Tendenz, ne, immer erstmal hart zu definieren, so, also ich bin ja kein Arzt, aber.
Genau, ja,
der Disclaimer. Also erstmal ein
Disclaimer. Ich sag euch jetzt, wie man das macht oder ab wann ihr euch Sorgen machen müsst und wann nicht. Und aber ich bin kein Arzt, deswegen hört am besten gar nicht auf, was ich sage, aber guckt euch das Video trotzdem an.
Also für mich hat schreien lassen immer gut funktioniert.
Genau, ja, genau. Ein leichter Klaps auf den Po hat noch keinem Kind geschadet. Also unser Oliver ist trotzdem ziemlich groß geworden.
Das ist das. Das erste war falsch. Das muss man auch gucken.
Ach so.
Ne? Letzteres ist okay. Das erste ist ein Ding. Das heißt, es ist genau dieses Ding. Da achtet in Foren halt einfach keiner drauf. Wahrscheinlich auch manche Leute bei Social Media nicht.
Ja.
Und zum anderen ist natürlich die Lage mit Nachweisbarkeit und keine Ahnung. Wie gesagt, hast du das Kind weiter schreien lassen, hast du mal eine Schnuller in die Nase gesteckt. Die Beweislage ist einfach nicht zu führen und die Schuldfrage ist auch ganz, ganz klar. Aber naja. Also ich glaube auch da, die Regulierung muss halt einfach höher werden. Das sind wie so Billigprodukte, die direkt in Feuer aufgehen. Willst du auch nicht ins Land lassen? Oder sag ich mal, in den Supermarkt lassen, da hast du, wie zum Beispiel bei Edeka oder Netto, hast du dann natürlich einen Mindeststandard an Erwartungshaltung, die du hast.
Da würde sowas ja nie passieren.
Genau.
Ja.
Vielleicht auch sowas wie so ein Nutri-Score einfach auf den Social-Media-Plattformen mit. Wie viel Ahnung hat die Person?
Ja, jetzt müssen wir überlegen, von welcher Seite aus sprechen wir jetzt das Urteil.
Ja, das ist halt immer das Schwierige an diesen finalen Urteilen, die wir halt fällen müssen. Kraft, also der... Das ist halt diese schwierige Aufgabe, die sich sonst ja niemand annimmt, ne? Dass das ein für alle Mal halt sagt, das hat Sinn oder Unsinn, unabhängig davon, wie viel Änderung da ist. Deswegen gibt es ja so ein paar Themen, die wir immer mal wieder gesagt haben.
Ja.
Muss man noch weiter diskutieren. Sehe ich hier aber nicht so.
Genau. Ja, geht mir ähnlich. Also sprechen wir das Urteil. Online-Babyberatung, Social-Media-Kanäle sind Unsinn. Das Urteil ist wie üblich rechtskräftig, final und unumstößlich bis zu dem Punkt, an dem wir es wieder aufnehmen.
Ja, nur durch uns, nicht remonstrabel.
Nicht remonstrabel, ganz wichtig. Genau, wir gehen zum zweiten Hauptthema des Tages über. Angeklagt, Unsinn zu sein, sind Geschenke an Kinder.
Wir reden natürlich nicht von Geschenken von Mama und Papa an die Kinder oder anderen nahen Verwandten, sondern eher so dieses, die Nachbarin einer guten Freundin hat auch noch hier einen Lolli beigelegt oder halt ein tolles Kuscheltier. Das sind so diese Sachen, die für die Kinder meist sowieso der dritte Bär sind oder, keine Ahnung, das siebte Lego-Teil. Für die Eltern halt einfach so diese Zwanglage erzeugt, was mache ich jetzt damit? Und generell die Frage einfach, wie viel Geschenk muss überhaupt sein? Und wenn es einfach nur die Geste, Nettigkeit, völlig klar, ist da. Aber was ist der Sinn? Also, ja, Entschuldigung, ich will offen darüber reden, aber mir gelingt es kaum.
Ja, also erstmal muss man natürlich überlegen, was macht das mit dem Kind? Also wir reden ja, also auf der einen Seite finde ich erfahrungsgemäß bei Kindern von bekannten Verwandten und so weiter gesehen, an Weihnachten entsteht dann ja manchmal schon auch so ein gewisser Geschenke-Overkill, wo man so sagen muss, das Kind schafft es schon gar nicht mehr, das alles zu prozessieren, was es geschenkt bekommen hat. Und das andere ist ja natürlich auch immer so das Beziehungsgeflecht, weil natürlich die Leute... Also wir reden ja, wie gesagt, nicht von Verwandten, Bekannten. Wir reden ja eher von nicht Verwandten und Unbekannten, die dann plötzlich vor der Tür stehen. Man weiß nicht, ist es ein Zeuge Jehovas oder irgendein anderer Vertreter, jemand, der einem ein Zeitungsabo aufschwatzen will, der früher mal drogenabhängig war. Aber nein, es ist irgendein Nachbar, den man vorher vielleicht noch nie so richtig wahrgenommen hat und hat ein ganzes Paket Kinderklamotten oder so als Geschenk parat. Und dann fragt man sich natürlich, an wen ist das Geschenk jetzt gerichtet? Ist es wirklich ans Kind gerichtet oder ist es eher an die Eltern gerichtet? Und da muss man natürlich fragen, also wenn der soziale Nutzen ist, dass die Kinder dann quasi nur als so eine Art Icebreaker für so eine Konversation zwischen den Eltern oder zwischen den Erwachsenen eigentlich dastehen und deswegen dann das Geschenk bekommen, dann nehmen die natürlich dabei quasi mehr oder weniger so eine ähnliche Rolle ein, wie zum Beispiel Rauchen. Und in dem Fall finde ich eigentlich, dass es ist eigentlich für beide Seiten dumm, weil also erstens sind Kindergeschenke teurer als Rauchen. Und ich glaube dann, also jetzt aus der Sicht des Schenkenden, weil der hat ja irgendwo ein gewisses Interesse dann mit der Familie da in eine Beziehung zu treten, da ist es dann eigentlich schlauer, mit dem Rauchen anzufangen. Und natürlich den...
Wir sind auch, ich bin aber kein Arzt, ne?
Und ich bin, also wie gesagt, also genau, also unser Urteil ist natürlich rechtskräftig, unremonstrabel, aber natürlich übernehmen wir keinerlei Verantwortung. Aber wie gesagt, also es ist dann vielleicht einfacher, mit dem Rauchen anzufangen und... natürlich auch vielleicht schlauer, den anderen dann zum Rauchen zu verleiten. Weil dann hat man
ich wollte sagen, es müssen natürlich dann beide rauchen, sonst funktioniert dieses Raucherpausenkonzept natürlich nicht. Ne?
Eben, genau. Mhm. Aber es hat natürlich dann den Vorteil, also es ist dann ja natürlich schon eine durchgehende Investition, aber ist halt billiger und festigt ja auch die Bindung, weil also abhängig sind dann ja beide.
Okay, du meinst jetzt schon für die Eltern oder wenn ich eine Beziehung zu dem Kind aufbauen will, muss ich dann mit dem Kind anfangen zu rauchen? Schokoladenzigaretten oder so.
Also, was ich gerade versuche zu sagen, ist ja eigentlich eher, dass Kinder ja letztendlich eine gleiche Position einnehmen wie Rauchen. Und dann kann man
sie das, also eigentlich ist es nicht so, hey, hier, ich habe dir ein Geschenk zum Geburt deiner Tochter mitgebracht, sondern eigentlich ist es so,
hallo, ich will dich kennenlernen.
Alter, ich würde gerne noch ein bisschen, ich will ein bisschen Zeit mit dir verbringen oder ich will dich kennenlernen oder...
Ja, und da gibt es halt...
Ich finde es schön, wenn ihr mich auch mal einlädt, ich bin einsam.
Genau. Und da gibt es halt, wie gesagt, da gibt es die verrücktesten Arten, wie man so eine persönliche Beziehung aufbaut. Das eine ist, dass man sich gegenseitig fürs Falschparken anzeigt. Das andere ist, dass man halt, und das kann einem ja von denselben Personen auch passieren, ne? Also am Montag zeigen sie einen noch an, dass man falsch geparkt hat. Am Dienstag, wenn sie sehen, oh, da ist ein Kind, bringen sie dann Kinderklamotten vorbei.
Also These ist, im Prinzip steckt dahinter Selbstzweck.
Ja.
Ich möchte was, ich möchte eine Beziehung aufbauen. Das Problem ist jetzt auf der Empfängerseite. Ne? Da kann man ja durchaus sagen, oh, ich glaube an das Gute im Menschen, nehme das einfach so mit. Bringt mich jetzt aber dann in die Zwangslage zu sagen, oh, ich muss ja andersrum auch beweisen, dass ich auch ein guter Mensch bin. Das heißt, ich muss dann auch beim 60. Geburtstag daran denken, auch bitte eine Flasche Billigwein vor die Tür zu stellen.
Blumen.
Oder eine Tüte oder so. Ja. Genau. Das ist halt so diese so eine Hand wäscht die andere Mentalität, die man dadurch natürlich auslöst.
Und aber wieder in dem Fall Zigaretten, kein Problem. Weil es... Ja.
Mach bitte weiter.
Ja, nee, also auch wieder mit Zigaretten kein Problem. Du kannst ja mal vielleicht, was sagt denn DeepSeek dazu? Das würde mich mal interessieren.
Ich muss gerade die Frage formulieren. Was wäre eine adäquate Antwort auf ein Geschenk einer Person? Genau. Also ein Geschenk für mein Kind von einer Person, mit der ich nichts zu tun haben möchte. Vielen Dank für das nette Geschenk. Es ist sehr liebenswürdig von dir, an mein Kind zu denken. Wir freuen uns sehr darüber und werden es sicher gut nutzen. Also lügen.
Ja.
Dann wird es höflich und dankbar, ohne viel Nähe oder weitere Kontaktaufnahme zu signalisieren.
Mm.
Zeigt Wertschätzung der Geste, bleibt aber neutral in Bezug auf die Beziehung. Also es ist im Prinzip so,
danke, tschüss.
Anders, also irgendwie auf Meta-Ebene oder auf die Smoker-Ebene übertragen ist so, hey, hast du Bock mit mir eine zu rauchen? Mm. Ich bin Raucher, aber nein.
Ja, oder mitrauchen und dann wieder gehen und keine zurückanbieten oder so.
Mhm. Ja.
Auch wieder aber, ne, ja. Also einfacher beim Rauchen und irgendwie klarer von der, ne, also ich finde schon, also es kristallisiert sich schon raus, dass eigentlich Rauchen eine viel bessere Art ist, Beziehungen auf- und abzubauen als Kinder.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Ebene gibt. Ich denke gerade an dieses, treffen sich zwei Musiker oder eine, hey, lass mal was miteinander machen.
Mhm.
Was auch einfach so eine leere Versprechung ist. Aber das weiß man, ist da schon etabliert.
Ja, so. Das ist ein bisschen wie beim Trinkgeld. Ne? Es entsteht auch so ein bisschen so ein Zwang, sich da zu revanchieren. Ne?
Ach, Griff.
Ne? Und, das, und auch natürlich auch zu zeigen, was man schenkt. Also ich meine, für den Schenkenden, also, ne, also wir gucken ja schon stark jetzt aus der Sichtweise des Empfängers da drauf auch. Wie werde ich den Menschen los, den ich gar nicht kenne, der mir plötzlich Sachen schenkt für das Kind?
Mhm.
Aber jetzt mal auch aus der Sicht des Schenkers, wie gesagt, bin ich der Meinung, Rauchen ist besser. Rauchen, selber rauchen und zum Rauchen verleiten ist definitiv der bessere Weg, um eine Beziehung aufzubauen und auch zu erhalten. Aber man hat natürlich auch grundsätzlich, und da ist auch wieder Rauchen besser eigentlich, du hast halt nicht den Druck. Es ist halt, sind halt nur ein paar Zigaretten, die du eh sonst rauchen würdest. Und wenn sich die Beziehung aufbaut, dann schenkt der andere ja auch Zigaretten zurück. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Nullsummenspiel mit Zigaretten. Und bei Babygeschenken, du hast ja kein Baby. Oder in den meisten Fällen nicht. Das heißt, der andere kann ja nicht wirklich auch was, also im gleichen Sinne zurück. Da wird es dann direkt wieder so ein Hin und Her, wie bei so Kriegshandlungen, wo man ja nie wirklich adäquat antworten kann auf den anderen. Ne? Also wenn der eine jetzt irgendwie einen Terroranschlag begeht und da sterben 50 Zivilisten und dann macht der andere einen Militärschlag, wie vergleicht man das? Das ist halt schwer. Und so ist es ja bei den Geschenken auch.
Radwettrüsten eigentlich. Ja.
Ne? Also wenn ich dir jetzt 15 Strampelanzüge schenke, hab aber keine Kinder und du stellst mir eine Flasche Wein vor die Tür, hast du mir jetzt mehr geschenkt oder weniger, dann ist das so komplex. Und bei Zigaretten ist es ganz einfach, ich gebe dir eine, du gibst mir eine, vielleicht ein bisschen noch mit, ja gut, ich habe dir Marlboro gegeben. Übrigens danke an Marlboro auch für die teuren und sehr, sehr willkommenen Sachspenden. Und du halt vielleicht nur Lord oder so oder irgendwas, ist ja egal.
Power.
Ne? Also was es halt so gibt. Oder E-Zigaretten, das ist ja auch kompliziert, aber nicht so kompliziert wie jetzt völlig unterschiedliche Dinge zu vergleichen. Deswegen,
ja.
Ganz kurz eine Frage sehen. Vielleicht noch ganz am Ende. Vielleicht können wir DeepSeek oder DeepFake? DeepSeek ist das, ne? Mal kurz fragen, was ist besser? Geschenke an die Kinder oder Rauchen?
Eine interessante Frage. Geschenke an Kinder sind definitiv die bessere Wahl. Muss ich weiterlesen?
Eigentlich nicht, aber ich glaube, damit ist zumindest schon mal die Entscheidung gefallen, dass in der nächsten Sitzung DeepSeek nicht mehr dabei ist.
Eine andere AI.
Ja. Da gehen wir wieder auf.
Vielleicht muss man den auch noch ein bisschen anders.
Irgendeine andere AI.
Das Prime. Naja.
Die uns nach der Pfeife tanzt. Ja, ich glaube, wir können da eigentlich zu einem Urteil kommen, oder? Ich glaube, es ist relativ eindeutig. Geschenke von unbekannten Leuten an unbekannte Leute, an die Kinder, um eine Beziehung mit den Eltern aufzubauen, ist Unsinn. Das Urteil ist rechtskräftig, unremonstrabel und wir sagen noch dazu, nochmal als unsere Empfehlung, statt sowas zu machen, lieber Rauchen anfangen und andere zum Rauchen verleiten.
Genau.
Gut. Hätten wir wieder eine Sitzung geschafft.
Ja.
Wieder viel gelernt.
Genau. 4 Urteile gesprochen. War alles nicht gut. Alles nicht im Sinne der Gesellschaft, muss man jetzt mal sagen.
Ja, der wiedererstarkenden Gesellschaft vor allen Dingen. Ja. Wobei, naja, Rauchen
wiedererstarkenden ist Gesellschaft,
Zeichen von Stärke, finde ich immer.
Ja gut, aber es war ja nicht, Rauchen war ja nicht angeklagt.
Das stimmt. Ja, das war nur eine, ja. Da hast du recht. Ja.
Das ist ja bekannt direkt.
Ja.
Wir danken den Beisitzern, wie immer, für ihre Anwesenheit.
Vielen Dank.
Es verabschieden sich die Sitzungsleiter und ja, bis nicht zum nächsten Mal der AI-Beisitzer in diesem Sinne.
Mhm.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sitzung ist geschlossen.
Rechtsmittelbelehrung. Gegen diesen Podcast können Sie innerhalb von 5 Tagen bei einer Inlandsbehörde Ihrer Wahl schriftlich Remonstration einlegen.